Herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge beim Siggi, bei unserem Podcast Wein hat kein MRD. Ich begrüße unseren Getränkeprofi Dominik.
Willkommen zurück.
Und ich begrüße unseren Lehrgutjungen Max.
Hallo, ich bin auch da.
Max 2, muss ich dazu sagen, der ein Freund ist und beim Edeka das Lehrgut.
So ist es, sortiert.
Sortiert.
Genau. Sehr schön. Und wir sind heute wieder auswärts unterwegs, einen kleinen Ausflug und sind beim Siggi.
Den wir in der ersten Folge angekündigt haben, gell?
Genau, und heute hat er Zeit. Danke, Siggi, dass du uns eingeladen hast. Herzlich willkommen in unserem Podcast Wein hat kein MHD. Und Siggi, sag mal, wir sind hier, ich muss mal für unsere Zuhörer sagen, hier in deiner wunderschönen Vinothek. Du hast einen riesen Findling, Riesenstein in dieser Mitte drin. Wie ist der hier reingekommen? Erzähl mal.
Die kriegen wir oft die Frage, in der Tat so. Also das war eigentlich, das ist Muschelkalk.
Ja.
Kommt aus dem Steinbruch Karl Epple.
Ist ein Steinbruch hier aus der Gegend?
In Mundelsheim.
In Mundelsheim.
Zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim. Also ist der Muschelkalk, der auch hier vor Ort, also wo unser Wein fußt. Und das war eigentlich auch, sagen wir, anfangs, das ist eine schwäbische Lösung gewesen.
Ja.
Ich habe mich, also ich fand eigentlich das immer schön, diese pure Steine. Und es gibt es ja auch so, mittlerweile ist es ein bisschen Mode, so diese Steinküche überall und Outdoor-Küche.
Granit,
ja. Man hat alles und so, genau. Und im Vorfeld, wenn man dann so plant, den Bau, dann, dann lässt man sich halt hier und da auch mal ein paar Angebote reinkommen für seine Visionen, wie man sich so vorstellt. Und das erste Angebot kam vom Steinbruch in der Nähe von München, Rosenheim. Es war kein so schöner Stein wie der und es war ungefähr so zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Der Stein wäre auch ein bisschen kleiner gewesen und das tut einem Schwabe dann schon weh so am Anfangs.
Okay.
Und dann habe ich halt ein bisschen hin und her gehirnt. Und eben diesen Steinbruch gibt es da unweit von hier, Karl Epple, mache aber nur Schotter.
Okay, die machen nur Schotter
für
Straßenbau.
Und ich kenne aber den Betriebsleiter so ein bisschen, bin hingefahren und habe gefragt, du sag mal, ich brauche einen Stein so. Und die sprengen die raus.
Hast du selbst Dynamit besorgt?
So weit ging es nicht. Nee, aber wir haben, also da fahrst du rein in den Steinbruch, da gibt es doch den Film da mit Arnold Schwarzenegger und ich weiß nicht, wie der heißt, da fahren sie auch in so einem Steinbruch und die kommen so fahrst du mit Pickup und dann bist du da im Steinbruch und dann, genau, und dann werden die da rausgesprengt und dann liegen die Findlinge rum und dann hat er gesagt, der Hannes, such da einen raus.
Ja.
Und genau. Und dann
das heißt, du nur Transportkosten oder was? Oder hast du zwei Flaschen Wein?
Schotter war halt der Schotterpreis 150 Euro.
Ja, okay.
Okay, Waage. War ein bisschen günstiger sogar, weil es ja nicht durch den Schredder hat müssen.
Okay.
Aber teuer war natürlich die Säge. Also Säge hat schon, wir mussten durchsägen, der war viel höher.
Ja.
Das war vor Ort, haben wir das dann machen lassen.
Ja.
Und aber ich habe ihn dann selber mit der Flex bearbeitet und poliert auch. Also das habe ich selber gemacht.
Also wirklich schick. Ich kann also nur sagen, Kompliment, es lohnt sich hier.
Kann so schnell auch keiner klauen.
Nee, das Ding steht. Genau. Und wir haben, das war dann lustig, mit dem Theo, als das Dach kam, mit dem Kleinen, haben wir dann unter drunter noch eine Flasche Cabernet Sauvignon Wurmberg. Also als Gründung.
Das ist
genau.
Auch, das
und da lag noch ein Apfel hier in der Gegend, haben wir den Apfel auch noch dazugelegt und wir freuen uns dann über die Archäologe, die dann da irgendwie dieses Rätsel lösen müssen, dann irgendwann mal vielleicht oder wie auch immer.
Genau. Siggi, du bist ja wirklich, ich will nicht sagen, eine Kultperson, aber es ist natürlich, du heißt persönlich Siegfried Meier, ist das richtig?
Mhm.
Und wie bist du darauf gekommen, eigentlich dein Weingut mit deinem Spitznamen zu nennen? Mhm. Weil das ist doch eigentlich, ein Weingut benennt man nach den Namen und das ist sehr traditionell. Und Siggi, da haben dich doch bestimmt hier die Mundelsheimer gesagt, jetzt ist er ganz verrückt. Oder wie war die Reaktion?
Die Reaktion weiß ich bis heute nicht so genau, aber ich habe halt, das war eigentlich nicht meine Idee, also ich wollte es nicht.
Ja.
Das war damals so wo man dann halt ganz frisch angefangen hat, diese Werbeagentur, die da war und so. Ja. Und dann hat er halt, da eruiert man ja am ersten Tag erstmal überhaupt, wer ist das, was weiß ich, wo kann man... Und der hat sich dann halt auf Siggi festgefahren und ich wollte es gar nicht, weil das so mich an diese Trucker-Schilder vorne am Armaturenbrett liegt immer dann so Herbert oder Siggi oder Walter oder Werner, genau, Rüdiger, egal. Und deshalb so war ich da ein bisschen, aber dann irgendwie, ich heiße Meier mit Nachname, das war halt auch irgendwie komisch.
Ja, obwohl mit Y geschrieben.
Immerhin. Genau. Aber gibt es einen Erlikan auch und der schreibt sich auch mit A-Y, das war ein gut Meier, Bäse, Meier, ich weiß nicht, ob es kennt, ganz kleiner Lade. Genau. aber die Sachen sind gar nicht so schlecht, muss man echt sagen. Aber ja, und dann hat sich halt Sigi ergeben, genau. Und jetzt ist so, und jetzt im Nachhinein, jetzt ist es halt so.
Sigi, kann ich's ja auch nicht mehr wir sind in deiner Videothek, die Gläser sind noch leer.
Sehr gut, Stichwort. Entschuldigung, schlechter Gastgeber, gell? Scheiße.
Und, sorry. Du hast uns einen guten Wein mitgebracht. Es ist ein Riesling, ja, den wir verkosten werden und aus der Weinbergslage Hambach.
Genau.
Und ja, das hört sich schon mal gut an. Das
gluckert schön, gell? Das,
genau. Und ich erhebe mal das Glas und trinke mal auf die schöne Runde auf unseren Podcast Wein hat kein MAD. Zum Danke, Wohl. Dass wir da sein dürfen. Freut mich. Und Dominik, du bist unser Getränke-Experte.
Die Frage nach dem Etikett.
Ja, ich weiß, dass dir das gefällt, aber die erste Nase, der erste Geschmack des Rieslings, wie gefällt dir? Du bist ja eigentlich kein Fan von Riesling, weil du sagst, er ist dir zu sauer. Mhm. Was sagst du über den 2023 Hambach Riesling? Sigi, ist es ein großes Gewächs?
Genau, ja.
Kann man sagen für?
Wären wir jetzt beim VDP, wäre es ein großes Gewächs. Aber wir sind zu klein. Ich möchte es auch, ehrlich gesagt, ich brauche es nicht. Und genau. Aber Hambach ist eigentlich eine wichtige Lage bei uns so schon. Das ist quasi so die 180 Grad Neckarschleife hier. Mhm. Wurde nie Rebflur bereinigt. Alles 50, 60 Jahre alte Rebe. Auf Kalk stimmt, Muschelkalk.
Mhm. Und das heißt also, eigentlich hat der diese Grundlage wie dein Findling hier, das ist der Muschelkalk.
Genau.
Das ist das,
genau,
wo du ja auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch persönlich, du willst es rauskitzeln, ne? So ein bisschen das Terroir, wenn man so ein bisschen Französisch sprechen darf.
Ja, man hat auch keine andere Möglichkeit, weil hier halt alles wirklich sehr, wir sind umgäbe hier von kalker Steinigkeit im mittleren Neckartal. Und das war vielleicht, oder ist auch, das sind halt sehr ertragsarme, karge Böden, vor allem das Hambach. Und da gab es schon, ich habe so 2014 angefangen, da gab es da schon Bestrebungen von der Felsegartenkellerei, eben dieses auch noch Rebflur zu bereinigen, ja, mit die anderen Flächen hier, ja, in Wiesigheim. Glücklicherweise nicht so viele. Mhm. Die Kosten hätten aber den Rahmen gesprengt, glücklicherweise. Mhm. Okay. Ich war damals auch mit dort und wir haben jetzt alle die Weingüter dagegen entschieden.
Sehr schön.
Aber sie hätten über uns hinweg entschieden, wäre die Ökonomie glücklicherweise nicht da gewesen. Das heißt, ja, man hat sich dann doch nicht dafür entschieden, weil so viele Steine hätten wir einfach nicht wegräumen können. Und jetzt ist es sowieso obsolet, weil der Weinbau mehr oder weniger der Württemberger ein bisschen am Boden liegt. Die Gelder fehlen. Das heißt, glücklicherweise sind diese Lage noch erhalten
geblieben. Dominik, ich hatte dich ja ein bisschen noch nicht richtig aussprechen lassen. Sag doch was. Ist
stark.
Das jetzt
stark?
Stark. Stark? Max?
Stark. Sehr und gut. Nicht so sauer, sehr wie gut. Ich einen Riesling in Erinnerung habe.
Mhm. Wirklich. Also sehr hier lecker. Haben wir auch das Glück, dass man halt, ich habe mir auch so ein bisschen, das ist jetzt ganz frisches 23. Mhm. Mhm. Wir haben auch noch der 20er Jahrgang. Der kommt immer ein bisschen später eigentlich auf den Markt. Aber wir haben jetzt eigentlich praktisch der 20er und der 23er. Und 23 war sehr, sieht man schon am Wein, sehr goldgelb, heißer Sommer. Glücklicherweise dann
super
aber
fruchtig.
Ein kühler Herbst. Und dann haben wir da halt einen Wein, der ist nicht sauer, ist so.
Gar nicht.
Er hat überhaupt eine richtige Fülle, ist aber trotzdem steinig, hat den Muschelkalkcharakter, genau. Und
könnte ich, wir hatten ja eine Podcast-Folge mal mit Wassermann Jordan, auf der Mauer.
Schmeckt mir der besser.
Schmeckt dir der sogar
schmeckt
besser?
Schmeckt der mir besser.
Ja. Er hat noch mehr Grip.
Ja, noch der mehr, hat auch mehr, der ist... Er ist voller im Mund. Also ich erinnere mich, der Wassermann war
ein guter Wein. Schenket nach,
gell? Aber der war dünner. Der ist voller.
Sigi hat noch mehr als eine Flasche.
Ich hoffe. Er schmeckt mir. Und ich muss auch sagen, dass das Etikett ist genau das, was ich will.
Okay.
Es ist wirklich, es ist genau das. Das ist kein Scheiß jetzt. Es ist genau das, was ich will.
Gib mir drei Dinge.
Richtig. Der Name, ich finde es auch super mit deinem Hirschgewein.
Die haben wir sofort. Aber, die haben wir, das muss ich sagen, also du hast gerade so in der alten, wir sind gerade in einer Transformationsphase, ja, und wir haben keine Kategorien mehr.
Okay.
Zukünftig. Jetzt gibt es nur noch eine Hirschstange, aber die Farbe macht die Unterschiede.
Okay, das heißt,
das ist aber neu, weil das Etikett jetzt eigentlich quasi ganz neu ist, mehr oder weniger, oder sagen wir, seit 2-3 Monaten haben wir das.
Ja, so ein bisschen Pastell, wie sagt man denn?
Wir haben uns so ein bisschen...
Pastellfarben,
sehr genau, schön. War 10 Jahre alt.
Genau, ein Hirschgeweih, 2 und 3 und 3 sind dann so
Und jetzt ist es aber so, rot ist drei Hirschgeweih, ehemals, aber es gibt nur noch eine Hirschstange. Wir haben, okay, wir wollen, es geht nicht. Weißt, man möchte jetzt nicht die eine Hirschstange diskreditieren. Wir sind alle gleich, stimmt, viel wert.
Stimmt.
Wir lieben alle.
Das stimmt, das wird dann so, als wäre nur ein Hirschgeweih, so, der schlechter.
Ja, genau, und das gibt es nicht mehr so. Wir haben gesagt, ey, weißt du was, aber man muss sich ja, ey, scheiß drauf, man muss sich ja, ich kann es nicht mehr sehen nach 10 Jahren mit den drei Hirschstangen, alle, die kriegen so was Neues, fertig so. Genau.
Ja, es ist auch für einen Kunden, ich sage jetzt natürlich,
leicht zu verstehen.
Leicht zu verstehen. Ja. Es ist der Sigi, es ist der Riesling, es ist die Lage Hambach. Es ist deine Handschrift,
der Jahrgang braucht man nicht.
Und wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir brauchen. Wir brauchen, dass wir die Qualität schmecken. Und Max, ich muss sagen, also...
Aber das ist sehr
blutig. Hat der Edeka...
So was Gutes hat der Edeka nicht, ganz sicher nicht.
Aber das ist auch wichtig zu sagen, also das ist jetzt trotzdem, der ist ein Baby noch. Also den kann man auch 15 Jahre aufheben. Mhm. Aber das ist ein Jahrgang, der halt sehr zugänglich ist, schon ganz früh. Weil er halt eben durch diesen warmen Sommer, diese goldgelbe Frische, die Hambach jetzt vergangenes Jahr, ist komplett wieder anders. Ist sehr verschlossen, sehr kühl, wird... Aber die sind halt, die 23er Weine sind total zugänglich und üblich. Aber in ganz Deutschland sind...
Das ist das, was ich sehr wichtig finde, dass man bei den Jahrgängen unterscheidet, weil sonst massiv, ist immer so, ja, wenn man ins Regal guckt und denkt so, boah, da steht jetzt hier einer von 2015, das ist ja schon viel zu alt. Mhm. Dabei kann 2015 ja der... Ich sage jetzt einfach mal, der beste
war auch Jahrgang heißes Jahr Zeit. So. War,
und das,
war,
der kann ja sogar besser sein als der neue. Aber
genau.
Dieser Jahrgang suggeriert immer so, ach, der Wein ist alt, kann der noch was, ist der noch gut?
Klar, wir müssen wieder auf Jahrgänge zurück.
Total, ja. Ich meine, genau, deshalb bin ich ja froh, dass ihr da ein bisschen so, wie sagt man denn, einfach Grundbildung auch macht.
Das
sind so viele Ausbildungen in Deutschland, weil es ist halt so, bei diesem, ich weiß, mittlerweile waren bei denen 2,58 Euro, wahrscheinlich sind es mittlerweile 2,90 Euro. Mhm. Durchschnitts, ein bisschen gestiegen wird Zeit, gell? Und deshalb gilt es, glaube ich, wirklich hier, das ist schön, vor allem jetzt in der gegenwärtigen Zeit, gell, dass man einfach ein bisschen... Ja. Die Weinkultur
hochhält. Meine Frage, Sigi, wir sind hier in deinem Weingut. Wie, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Du hast viel Leidenschaft, du bist eine Persönlichkeit. Wo kommt das her? Erzähl doch ein bisschen was. Du bist hier in Hesigheim. Du hast dein Weingut selbst gegründet. Hat ein Vater Weinberge. Habt ihr an die Genossenschaft abgeliefert? Wie ist der Weg für dich gewesen, dass du sagst, ich mach das? Mhm.
Gut, ich meine, das ist, also wir haben schon, also wichtig ist vielleicht jetzt gegenwärtig zu sagen, ich mache das mit meiner Frau.
Ja, okay.
Wir machen den Betrieb zusammen. Mhm. Wir haben kleine Betriebe, wir haben 5 Hektar. Mhm. Wir machen alles von Hand. Mhm. Und wir werden auch nicht größer wie 5 Hektar, weil wir alles selber machen können und uns die Weinbergsarbeit Spaß macht. Aber es soll uns ja umbringen und wir sollen wollen in diese, ich bin auch schon zu alt dafür, ich habe keinen Bock mehr in diese... jetzt in diese Wachstumsspirale reinzugeraten, weil das Wesen, mein Wesen, jeder muss es finden, ist trotzdem die Handarbeit.
Okay.
Und ich habe zu oft schon in so große Betriebe gearbeitet, ich habe mal Weinbau studiert.
Ja,
und, okay. Aber davor, zu deiner Frage, wie alles angefangen hat.
Es gibt ja ein schönes Foto von dir und ich weiß, auf deiner Internetseite, vielleicht können sich die Zuhörer das anschauen, gibt es ein Foto fast identisch und das ist, glaube ich, dein Großvater, dein Urgroßvater?
Mein Urgroßvater, mein Uropa, mein Urgroßvater.
Und der schon hier im Mundelsheimer Käsberg,
im
Felsengarten, diesen Weinberg neu angelegt hat, richtig steinig und das hast du so ein bisschen nachempfunden. Mhm. Ist es so, dass du sagst, du willst so ein bisschen deinem Uropa Ehre erweisen, dass er dieses gegründet hat? Oder woher kommt die Intention, dass du sagst, ich mache das hier, ich will nicht größer werden, ich mache das mit meiner Frau? Wo kommt diese Leidenschaft her? Was empfindest du? Oder sagst du...
Also das ist eher so ein idealistisches Gesamtlebenskonzept. Also mir geht es jetzt nicht, ich meine, ich trinke gern Wein und wir sind beide Perfektionisten. Ich finde es toll, einfach ein Jahr, Wein bildet halt immer das Jahr und den Boden ab.
Ja.
Und das ist eigentlich die schönste, aber das ist vorausgesetzt, man sieht es als Handarbeit und als, das ist klar, meine Fokus ist mir jetzt blöd, aber es ist einfach wie eine kleine Schreiner, wie der Meister Eder Schreiner, wenn der einen Auftrag kriegt und macht seinen Tisch.
Dann ich geht sagen, er in seinen Schrank. Den Tisch bestellt,
so, kostet
mich das auch mehr als das von
dann, Ikea. Dann geht er halt in sein womöglich noch hat er seinen Großvater den Baum gefällt und dann weiß er, wo er seine Bretterliga hat und dann weiß er, welches Brett für welches Teil am Schrank oder was weiß ich oder am Tisch nötig ist und so. Das ist einfach ein Handwerk und das ist eigentlich das Schöne. Und du kannst, genau, aber schlussendlich geht es natürlich, musst du davon leben können, das ist natürlich genauso wichtig und du darfst nicht zugrunde gehen. Das heißt, also ich finde, dass man einfach nicht, also ich habe in großen Betrieben auch gearbeitet, größere renommierte Weingüter, wo und es war nie mein Lebensziel, dann irgendwo nur noch im Marketing zu landen oder irgendwelche Messe rumzutanzen, sondern wir sind am liebsten gerne im Weinberg. Okay. Wir arbeiten im Weinberg so am liebsten.
Merkt
und
man.
Das möchte man auch machen.
Weiterhin. Ich habe eine Frage zum Etikett.
Ja.
Kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber das ist schon ein bisschen untypisch, dass hier auch so Nährwertangaben dran sind, ne?
Ja, genau.
Das also macht man nicht so wirklich. Also du ja?
Genau. Also das ist das Gute. Vielleicht, das ist die Zukunft, ab Jahrgang 24 müssen alle Angaben so darstellen.
Ach, das ist schon wieder irgendein
Gesetz. Wir sind ein Jahr weiter
mit
unserer Angabe. Das wurde auch jetzt vom Weinkontrolle abgenommen. Und das ist, genau, also das ist sozusagen diese neue Maßgabe bei Wein ab Jahrgang 24 müssen alle so gemacht werden. Da wir unsere Etikette selber machen mittlerweile, können wir da halt schnell reagieren. Und ich habe das jetzt schon in Absprache. Das heißt, du musst dann quasi eigentlich ist es wie beim Wasser auch, oder? Das steht doch hinter auch noch
irgendwie. Ja, gell? Mittlerweile ist es wichtig. Du kannst mit diesem QR-Code das auch hinterlegen lassen.
Aber Sebastian, ganz wichtig, QR-Code. Also wir haben keine Zusatzstoffe bei unserem Wein, außer Schwefel. Deshalb schreiben wir das drauf. Wenn wir jetzt in die industrialisierte Weinbereitung geraten, dann haben wir da 10 bis 15 Zusatzstoffe. Und die kann man halt geschickt immer QR-Code verbergen. Deshalb schreiben wir die Tabelle hin.
Okay. So. Klar. Richtig wichtig.
Sehr wichtig, finde ich schon.
Das ist super, Macht einen authentisch. Das ist so, man hat nichts zu verbergen. Nee. Schreib's drauf.
Genau.
Also wie gesagt, ein sehr, sehr feiner Wein. Meine Frage ist, du bist jetzt 5 Hektar, du machst wirklich der Riesling sehr spannend. Ich könnte mir natürlich schon vorstellen, wir haben doch noch mehr Potenzial, mehr von diesem Wein zu machen hier in der Region. Oder sagst du, nur mit deiner Handarbeit, nur mit so wie du das machst, ist diese Qualität möglich? Oder sagst du, wir haben das Land, wir haben die Neckarschleife, wir haben die Mineralität der Böden, ne, den Muschelkalk. Ist da nicht noch mehr Potenzial? Weil das ist das, dieser Riesling in dieser Qualität, schmeckt man doch nicht so oft.
Ja, ich meine, wir haben ja das vielleicht, ist Hessikam auch ein bisschen anders als die Ortschaften außenrum hier im mittleren Neckartal. Wir haben halt jetzt mittlerweile schon einige Weingüter hier.
Ja.
Und jedes Weingut macht es auch ein bisschen anders, also das muss man schon sagen. Aber dieser Kalk, dieses schwäbische, dieses Bodegfertle, das zieht sich schon überall durch. Okay. Schwäbisch ist der Begriff für Terroir. Bodegfertle, da sind die Alte auch schon gewusst so. Und wenn es halt jetzt Richtung Stromberg geht, hast du Käuber liegen, hohe Tongehalt, eisenhaltige Böde, kompletterer Einfluss, anderer Einfluss. Vielleicht auch wichtig, weil wir haben jetzt in Mundelsheim auch immer mehr Weinberge.
Ja.
Also wir haben das Glück, dass wir da jetzt halt auch Weinberge dazukriegen. Und auf dem Muschelkalk liegt der Käuber.
Ja.
Und Mundelsheim liegt ein bisschen höher als Hessikan. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt richtig tolle Limberger auf Käuber und dann kann man auch hier richtig schön den Boden darstellen. Und das ist die Wahrheit und es ist einfach schön, dass man das so klar schmecken kann, wo ein Wein wächst. Aber das geht halt, und wenn man es gerade zu deiner Frage mit dem Hochskalieren, weißt du, aus dem gesamten Neckartal, glaube ich nicht, weil schlussendlich. Klar, je mehr Weingüter kommen, es gibt in Mundelsheim kein Weingut. Ja. Mundelsheim hat Lage, der Wahnsinn, besser als in Hessikan sogar.
Bis auf der Muschelkalk. Ist das historisch gesehen einfach, weil Sie früh sich als Genossenschaft zusammengetan haben und sich daraus kein Weingut etabliert hat? Woher kommt das, dass der Mundelsheimer Käsberg ist doch berühmt? Ich meine, es ist ja bestimmt die berühmteste Weinbergslage. Ich weiß, Herzog von Württemberg hat die Weinbergslage, aber du hast recht, ich meine, es sind berühmte Weinbergslagen, aber ich sehe keine berühmten Weingüter.
Genau, die Hessikamer fragen sich das immer, also während zum Beispiel das war im Kreis eigentlich, im ganzen Kreis Ludwigsburg, eigentlich wahrscheinlich ganz Süddeutschland, ich weiß nicht, aber hier in Hessikam hat man ja auch diese früher diese Straßenverkäufe.
Ja.
jede Oma, alle Leute sind an der Straße geguckt und haben ihren Saft verkauft. In Stuttgart kommen überall, was weiß ich, da hat mir mal einer erzählt, wenn man gesehen hat, das Stuttgarter Kennzeichen, ja, dann hat man den Preis verdoppelt. Ja. So, das ist mal alle blöd. Genau. Aber das gab es in Lümmelsheim nicht.
Okay.
2 Kilometer weiter gab es das nicht. Wir hätten die gleiche Möglichkeit ja auch gehabt.
Ja, okay.
Und wir fragen uns ja auch immer, warum gibt es jetzt in Lümmelsheim kein Weingut? Und ich mag die Lümmelsheim, und ist alles gut und so weiter, aber ich glaube, man sagt so, die sind ein bisschen kalvinistischer, die sind so sehr gut. Gottesfürchtig, ja. War auch früher Stadtrecht. Mhm. Ich glaube, die haben so eine bisschen eine Erhabenheit, würde ich nicht, hat doch schon so ein bisschen selbstgefällige Erhabenheit, ja, ob ihrer Stadtrecht ist. Die Hessekammer waren immer schon ein bisschen ärmlicher, ein bisschen bäuerlicher. Mhm. Die musste sich vielleicht ein bisschen mehr einfallen lassen. Dann ist mehr Zug geflogen. Und jetzt kommen wir mal an den Punkt, und ich glaube, die haben auch immer mehr für ihren Wein bekommen,
wie
Hessekheim. Mhm. Und jetzt bricht es aber um.
Mhm. Ja, okay.
Auch die Weinberge zum Beispiel, die hier jetzt aufgegeben werden in einem Ausmaß, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Das schwebt jetzt alles hier so, aber hier wird ein Weinberg nach dem anderen ausgerissen. Mhm. Okay. Im ganzen Zabergäu, eigentlich auf der ganzen Welt. Der Weinbau geht um 20, 25, 30, wahrscheinlich 40% zurück. Mhm. Und das ist hier schon richtig krass. Und die Hessekammer sind da ein bisschen radikaler. Die hauen jetzt schon die Rebe raus. In Mundelsheim liefert man noch ab.
Ja.
Und jetzt habe ich da auch kein Weingut entstanden. Ich weiß es nicht. Mhm. Man versucht ja irgendwie das zu beantworten. Ja.
Also wir sind natürlich
schwierig. Gell? Ich wollte eigentlich der Opa, was war mit dem Opa? Gell? Ich weiß.
Ja. Aber ich glaube, wenn wir erheben mal unser Glas, der Opa wäre stolz, glaube ich, jetzt hier nach fast 100 Jahren, dass der Enkel, der Urenkel, so einen guten Wein macht. Und wir können jetzt auch nochmal, wie gesagt, schwer Reklame machen, dieser Wein.
Ist ja auch nicht filtriert, also das müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen.
Hier haben wir du nicht ganz wenig Schwefel geschrieben.
Doch, steht anfiltert hinter drauf mittlerweile. Haben wir.
Okay, sehr schön.
So. Ich muss mal jetzt vielleicht auch, dass es so eine leichte Trübe hat. Mhm. Aber das sind halt so Dinge, man Wein muss so authentisch oder
was das heißt, großes Holzfass, Fuderfass, sagt
600er
man?
Holzfass. 600er. Hambach steht immer hier. Hambach ist immer in den 2 drin.
Ah, okay.
600 war 20er Jahrgang oder so.
Genau. Ja, okay. Du hast also einen alten Keller.
Das ist bei mir unterm Haus noch.
Bei dir im Haus und da hast du, das ist Eiche, deutsche Eiche, diese Fässer.
Wo
hast du
diese Fässer her? Also ich kaufe mir immer, wir haben jetzt mittlerweile nochmal 4 1200er dazu bekommen von Zerotweinen. Wir lagern die Weine nicht mehr in kleinen Holzfässern, nur noch in große Holzfässer, ältere Holzfässer. Weil wir keine Röstaromen, wir kein Vanille, wir wollen einfach den Boden schmecken. Das heißt, es dreht sich alles um. Diese ganze Pseudo-Ideale, diese früher Weinaromatisierung, ist kein Thema mehr.
Das heißt, auch so Barrikfässer werden
nichts mehr,
nie eine Frage.
Wir haben schon noch, aber nur noch ganz alte. Ich muss, wenn man
gleich
man
schon gar nicht mehr schmeckt.
Genau, auch der war jetzt, den wir nachher probieren. Aber da nehmen wir halt Fässer, wo kein Holzfass mehr
hat. Okay, ja, damit der Wein bleibt.
Genau, so. Das ist halt, aber ich sag mal so, die Hades-Gruppe, gab es ja auch die Ableger da. Das war halt eine Zeit in den 90er, 80er Jahren, da war halt dann plötzlich Holzmode. Dann hat alles nach Holz geschmeckt. Also ich habe von der Hades-Gruppe auch schon Rieslinge, da stand Barrik drauf, probiert. So, also ja, ist schon eine Weile her, wird man jetzt nicht mehr trinken.
Ja, ich meine, es ist ja Wein unterliegt der Mode.
So, es ist heute ist so, mir hätte es damals auch anders gemacht.
Alles gut, aber ich muss sagen, unabhängig der Mode, du hast einen guten Riesling.
Ja,
wir sind mal stolz. Und der Getränkeprofi, der muss.
Der Anti-Riesling-Fan wird Riesling-Fan.
Und dieser Wein muss in unser Sortiment.
Ja.
Muss.
Ich hätte jetzt gedacht, klar, wir haben den schon, muss ich ja nicht zugeben.
Nee, wir haben den Hambach noch nicht.
Dann können wir das am Montag ändern. Wir sind mit 2 Autos da, wir können auch gleich liefern, Rechner geht dann auf den Kiesel.
Ich kriege richtig Angst, weil wir haben nur kreditiert. Aber wir haben jetzt nur kurze Wege, das ist das Schöne, gell?
Die Frage, du hast hier relativ wenig Flaschen, das ist ein großer Riesling. Ich würde sagen, wenn wir VDP werden, wäre es ein großes Gewächs. Jetzt meine Frage, verteilst du deine Weine oder können wir... Hast du noch Möglichkeiten, uns zu beliefern?
Ja, für den schon, klar.
Alles klar.
Ja, okay. Ja.
Ist ein Wort, darauf trinken wir, eben unser Glas, dass der Hambach.
Ihr wisst ja noch nicht, was das kostet. Das soll man sich Bestellung recht.
Liebe Grüße an unsere Seniorchefin Luise, wenn sie diesen Podcast jemals zu Ende hört.
Ja.
Nicht erschrecken.
So, vorgewarnt.
Ja. Vorgewarnt.
Muss man aber dazu sagen, das ist eine gute Überleitung, ich will das nicht degradieren, dein Wein ist gut, aber man sieht den Unterschied am Regal jetzt im Verkauf. Ne?
Klar, ja, aber ich denke mir, das ist eine gute Frage, das ist ja wichtig, die Frage, weil wenn ich...
Du meinst den Preis?
Genau. Ja,
der Preis.
Absolut.
Genau. Weil der Wein wird mit Sicherheit das Dreifache kosten als ein anderer, nicht vergleichbar. Aber wenn die Leute sehen Riesling, da gibt es den Riesling für 2,99 und dann gibt es den Riesling für,
das ist
so, ich weiß es nicht,
15 Euro. Du sprichst das relevanteste Thema an überhaupt in Württemberg. Wir haben diese, also vielleicht mein Urgroßvater, der war mal Vorstand in Hessikheim in der Genossenschaft, ganz früher und so, und diese Genossenschaftsgeschichte ist ja eine tolle Sache. Es gibt ja auch Wohnbaugenossenschaften. Es gibt einfach dieses soziale, solidarische System, hat echt, ist was ganz Schönes, Tolles. Und es ist auch aus einer wirklich damalig begründeter Entwicklung
entstanden. Auf jeden Fall wichtig.
Basiert auf einer ganz tollen Idee, die ganz lang auch Württemberger
und hat
Wohlstand
auch
generiert hat.
Und den Wein gut vermarktet.
Absolut. Aber wir sind jetzt am Punkt, wo das halt auch ein bisschen umkippt, würde ich schon sagen. So. Deshalb, oder indirekt, das ist immer das gleiche Thema, aber hier, das tausende Mal schon, oder was weiß ich, das ist so meine Meinung halt, die Weinkultur, vor allem wenn man jetzt halt, ich habe mal in Geisheim Weinbau studiert, in Badische Gewässer, ich habe mal, war weil in der Pfalz, was weiß ich, egal, man kommt halt rum und diese Württemberg ist halt, wenn es jetzt auch darum geht, es gibt immer so diese Geisenheimer Hochschul-Rentabilitäts-Wirtschaftlichkeitsberichte von den jeweiligen Weinbaugebieten. Und Württemberg ist im Tiefflug. Mhm. Seit 20 Jahren, nein, 20 nicht, aber seit 10 Jahren ist Württemberg mit größtem Abstand von den anderen Weinbaugebieten im massivsten Tiefflug, was diese pro Hektar Reinerträge betrifft. Der Preis liegt so radikal am Boden. Und man muss sich dann einfach mal jetzt wirklich auch einfach mal ganz klar die Frage stellen, und das sage alle schon außenrum, das dauert halt immer, bis es ankommt. Genossenschaftliches System ist ein bisschen wie so ein großer Kahn, 50 Kapitäne, und bis dann irgendwie die Informationen dann auch durchdringen, und das dauert halt. Mhm. Aber außenrum bricht alles zusammen, das muss man einfach sagen, und der Weinbau ist schon lange nicht mehr rentabel. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt zurückkommen zu den Preisen, die Weinkultur in Württemberg wurde schon ein bisschen durch den genossenschaftlichen Weinbau geprägt. Es sind mindestens 85-90% aller Fläche in Württemberg eher genossenschaftlich bewirtschaftet. Und da kommen wir wieder zum Preis zurück. Ich muss es einfach sagen, wenn ich ins Rheingau gehe und da mir einen Riesling kaufe, da gibt es halt unter 10, 12 Euro, wenn man in halbwegs gutes Weingut geht, kriege ich keinen Riesling. Ja. Wenn ich ins Badische gehe, klar, da gibt es ein bisschen mehr Genossenschaften, vielleicht noch krasser, gehe ich nach Österreich und guck, will mir einen Blaufränkisch holen, dann kostet der halt irgendwie 25 Euro oder 18 Euro. Das ist völlig normal. Und wir probieren sehr viel Wein, weil das ist meine Leidenschaft. Und ich probiere Weine aus anderen Weinbaugebieten. Mhm. Und wenn wir in Blindprobe einfach irgendwie halt krasseres Zeug haben und ich im Weinberg stehe, im Sommer bei 35 Grad und mir der Arsch aufreißt, oder im Berg, wir tun uns so den Wein, den wir nachher trinken, durch von Hand mehr.
Ja, dann willst du, dass das auch
dann brauchen wird. Wir, dann müsste das wahrscheinlich 80 Euro kosten. Ja. Deshalb, und wenn das nicht funktioniert und es ist eigentlich zu gering der Preis, wir werden wahrscheinlich den Wein noch ein bisschen teurer machen, weil ich das einfach nicht alles habe, wir probieren viel. Mhm. Und hier, das ist hier einfach noch nicht angekommen.
Mhm. Also, ja, natürlich kann ich sagen, ich kann meinen Preis hochdrehen, wenn das niemand kauft.
Wir müssen auch davon leben. Ja. Die Leute müssen auf jeden Fall, also wenn das niemand kauft, hat es auch keinen Wert. Also ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie den Preis hochdreht wie die Sau. Mhm. Aber wir probieren, wir sind rückgekoppelt mit der Realität in andere Weinbaugebiete. Und da sind wir viel zu günstig. Immer noch, bei weitem. Mhm.
Also wie gesagt, Sigi, so. Wir werden im zweiten Teil dann nochmal vielleicht tiefer
reingehen. Aber es ist gut, dass du die Frage so.
Ja, das ist wichtig. Und ich glaube, dass dieses Wertschätzung, Wein muss
uns wertschätzen.
Ja. Wertschätzung. Ja, hat man letzte Woche auch beim Carsten Mayer, der hat auch gesagt, das geht nicht.
Wo ist denn der Betrieb, oder?
In der alten,
genau,
in
der alten Keller. Der Carsten Mayer ist auch, liebe Grüße in unserem Podcast in der alten Keller. war wirklich auch sehr, sehr schön und sympathisch. Mhm. Auch jemand, ein Nebenerwerbswinzer, der nicht davon leben muss. Aber hat auch gesagt, die Flasche Wein sollte 10 Euro kosten.
Super,
Und selbst, er muss da nicht von leben und er hat es selbst gesagt und das ist schön. Ja. Jetzt müssen mehrere Leute aufstehen und sagen, okay, ich kann für 50 Cent pro Kilo nicht an die Genossenschaft abliefern. Mhm. Das geht einfach nicht mehr. Und da müssen wir einfach ein Wertebewusstsein entwickeln. Mhm. Und wichtig ist aber, dass wir die Weine schätzen und dass sie uns schmeckt. Und ich glaube, wir müssen deinen Wein nicht jeden Tag trinken, eine schöne Flasche Riesling Hambach, aber vielleicht mal einen Sonntag zu einem schönen Essen. Und deshalb erhebe ich mein Glas oder mache die Gläser leer, im zweiten Teil werden wir einen schönen Rotwein von dir bekommen. Mhm. Und jetzt... Dominik, du Getränkeprofi, wir haben immer noch keinen Sponsor für unser Wasser.
Ensinger.
Ich habe heute mal das staatlich Fachinger.
Das ist richtig gut.
Ich sage jetzt nicht so, weil ich für euch Werbung machen möchte, aber ich habe den direkten Vergleich mit dem Mitbewerber erst heute und das ist ein tolles Wasser.
Das Gute ist,
die Mineralien
im staatlich Fachinger. Das drückt so ein bisschen noch die
Säure. Wenn euch dieser Podcast Wein hat keine MRD gefällt, wir würden gerne jede Folge für euch Reklame machen, weil das Wasser schmeckt zum Weingut.
Muss man sagen. Das auch schön bei uns im Weingut vorstellen. Mhm. Ist es ein staatlicher Betrieb? Das klingt schon so, es wäre danach, oder?
Es gehört auch zur, ich glaube, zur Überkinger- und Teinach-Gruppe. Okay. Aber es ist ein Wasser, was
fantastisches
Wasser. Fast 300 Jahre alt ist. Staatlich Fachinger liegt an der Lahn. Hydrogencarbonatanteil, was gerade auch für Leute ist, die Sodbrennen haben, ist ja auch ein Heilwasser im Großen und Ganzen.
Das heißt, so steinig.
Gerade wenn man vielleicht mal ein Riesling trinkt,
um die Säure zu puffern,
ist das Wasser vielleicht gar nicht so verkehrt.
Das wird eigentlich gekorkt. Das ist so hochwertig, das Wasser, dass es im Korget entstehen würde.
Das ist auch nicht gerade wirklich für Wasser, ja.
Okay, aber es ist berechtigt.
Aber wie gesagt, echt berechtigt.
Sagen, geiles Wasser.
Gerne. Schöne Flasche.
Auch noch, Flasche. Ja. Richtig schön und eine große Historie und selbst vor 300 Jahren haben sie. Schön. Und ist auch gerade für Leute, die Magenprobleme haben, Sodbrennen und so. Mhm. Super. Mhm. Sigi, du machst nicht nur Weißwein im Guten, jetzt bin ich mal gespannt, machst du auch einen guten Roten?
Was hast du anzubieten?
Ein Semsekrebsler, ein Trollinger?
Ich war kurz davor, den Trollinger anzubieten.
Ach nein.
Im Hitter und Kett.
Im Nachklang, okay.
Ja.
Holst du mal noch einen raus.
Ja, ein Trollinger können wir noch.
Aber jetzt haben wir mal einen Lebendalk auf jeden Fall. Du hast ihn dekantiert, sehe ich ihn.
Genau, wir haben den zuvor probiert. Und ja, ich würde sagen.
Möchtest du einschenken?
Jo, ja. Ich schenke euch mal nicht so viel ein, der ist noch sehr jung, der Wein. Ihr könnt den auch wirklich, ich meine, ihr habt einen guten Zug, das merke ich. Finde ich aber auch gut. Wein muss man auch trinken. Nur drüber reden bringt ja auch nichts.
Ich würde jetzt mal sagen, Max, du. Sehr gut, Bub. Du weißt nicht, was du hast. Du weißt, dass es ein Wein ist. Aber sag doch mal, du bist der Erste, du bist jetzt heute Gast. Sag doch mal, was über diesen Rotwein.
Ich habe schon die Ehre gehabt, den Wein, ich weiß es nicht genau, ob ich den Wein
gebraucht
habe.
Du weißt das Etikett nicht, du weißt nicht, was es ist.
Okay,
bitte.
Alles klar, okay.
Dann geh. Sag, was es ist, du darfst ehrlich sein. Du wirst natürlich nie wieder vom Sigi eingeladen, aber das ist...
Das macht auch nichts.
Das ist Hausverbot in der Vinothek.
Ich finde das so kräftig, das schmeckt mir richtig gut. Ich habe davor immer nur den Trollinger mit Lemberger getrunken. Ich kannte davor nichts von meinen Eltern auch. Und dann habe ich nur den Lemberger getrunken und das... Wow, wirklich, ich liebe diesen Wein, ich habe den letztens probiert, auch von dir Sigi, und dann habe ich gleich dem Dominik gesagt, bringst du mir gleich auch eine Flasche mit.
Kann weil die Chat voll gut
sein. Sofort.
Ja, weil Wein muss man auch trinken können, genau. Ja.
Der ist super.
Na, das freut uns doch, das ist schön. Das ist
also ich darf jetzt mal für die Zuhörer sagen, was wir da trinken. Es ist ein 2022er Wurmberg-Lemberger. Sigi macht seit diesem Jahr oder letztem Jahr keine Qualitätsunterschiede mehr. Das heißt, du hast keine
Hirschgeweihe.
Also, wir haben schon einen. Aber das ist der Wurmberg, ist der Lemberger, er ist trocken. Mhm. Punkt, er ist von 2022. Mhm. Sag zwei Worte selbst dazu. Wie empfindest du ihn? Ist das ein sehr guter Jahrgang oder sagst du, ich hatte schon bessere Jahrgänge?
Also, es gibt die besseren Jahrgänge nicht, finde ich. Es gibt einfach nur andere Jahrgänge. Und der 22 steht halt für sich selber. Wenn 22 war, man muss dazu sagen, also ich habe gerade vorhin, wir haben den ja probiert vorher. Ich habe den jetzt auch schon ein Weilchen nicht getrunken, weil wir den erst seit vor einem halben Jahr gefüllt haben. Und dann, habe ich einfach den noch im Kopf. Aber jetzt, deshalb habe ich mich auch, wir haben noch einen Hambach. Lemberger, der heißt bei uns Muschelkalk, aber der kommt jetzt aus der terrassierten Steillage Ganz wichtig ist hier, das ist eine Südwestlage. Da haben wir eigentlich erst so ab mittags um, warte, mittags nicht, aber 10, 11 Uhr vormittags im Sommer Sonne.
Die Sonne.
Und das ist dann schlussendlich dann halt geprägt von Extremen. Wir haben halt diese Kühle, wir haben eine ganz krasse Steillage, das ist alles absolut Handarbeit. Das waren 50 Jahre alte Trollinger Reben. Die haben wir mit, ich habe ganz alte Weinberg gehabt, die waren so in den 50er Jahre gepflanzt, Lemberger. Da haben wir das Holz genommen im Winter, weil die Genetik toll war von diesem Lemberger. Das war ein ganz alter Klon, viel Säure, viel Frische. Mhm. Und dann haben wir die Reben im Winter geholt und haben dann im Frühjahr das veredeln lassen im Obstbau. Das heißt, wir haben auf den Trollinger, auf die
50 Jahre alten Trollinger veredelt auf Lemberger.
So, genau. Und dann haben wir eben die Kombination von dieser Kühle, Frische und trotzdem aber dann ab 12 Uhr knallt es richtig bis abends.
Darf ich noch eine kleine Frage stellen? Das heißt, du schreibst Besigheimer Wurmberg. Der Wurmberg ist ja für mich so, wenn ich Wurmberg höre, ist für mich immer Mundelsheimer Wurmberg. Wir haben hier ein bisschen Baguette, da müssen wir den Bäcker auch noch nennen.
Brot hier nebenher.
Lecker, lecker Baguette. Aber sag mal, Wurmberg. Ist das hier alles Wurmberg? Besigheimer Wurmberg, Mundelsheimer, Hesigheimer Wurmberg?
Ja.
Oder gibt es da einen Unterschied?
Also ich sag mal so, wir haben halt Käsberg, in Mundelsheim gibt es den Rotzenberg noch, dann haben wir den Wurmberg, ich sag mal bekannt für namhafte oder glorifizierende Weinbergslagen, Namensgebungen waren wir hier noch nie. Mhm. Wenn ich jetzt in der Nahe, da heißt es ein Goldberg oder Morgentau-Lage und wie auch immer. Wir haben da schon ein bisschen die Schwabe.
Schöner, ne?
So, die Marketing, da sind wir noch froh, dass wir den Wurmberg haben und nicht den Käsberg. Wobei der Käsberg auch toll ist für sich selber. Es geht ja schlussendlich nicht nur um die Namen. Aber wenn du jetzt so die Frage stellst, genau, das heißt Besigheimer Wurmberg, also die offizielle Lagebezeichnung für diesen Besigheimer Wurmberg. Obwohl, da muss ich jetzt auch mal fragen, wie weit es dann in Besigheim geht. Ich weiß nur, dass es halt unterhalb der Felsengärten in Hesigheim immer noch Besigheimer Wurmberg heißt. Okay. Das heißt ja auch Felsengartenkellerei Besigheim und die waren da schon damals, wo es um diese Lagekennzeichnungen ging, wahrscheinlich beteiligt. Wir machen uns als Hesigheim immer lustig, weil die sitzt ja trotzdem in Hesigheim, die Felsengartenkellerei.
Die Felsengärten sind auch in Hesigheim. Die Markung ist Hesigheim,
so. Ganz klar. Ich meine, genau, aber die Lage heißt Besigheimer Wurmberg. So. Ja, warum auch immer.
Das stimmt, aber da will ich kurz einklinken und fragen, weil das ist natürlich, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucken würde, würde ich die Felsengartenkellerei sehen.
Mhm. Aber so
seid ihr so cool miteinander oder seid ihr so eher... Weiß ich nicht, finden die das, ne, steht hier in Konkurrenz, würde ich jetzt nicht sagen, aber könntest du da drüben einkaufen gehen und die würden sagen, hey Siggi?
Also ich hab, bevor ich Weinbau, also mein Urgroßvater war mit bei der Gründung Nettfelsgarter Kellerei, aber der war mal Vorstand in Hesigheim noch, bevor es zu, also das war ja, Besigheim hatte selber eine Genossenschaft, Hesigheim auch, dann haben die irgendwann mal fusioniert und so. Und dann kam halt, genau. Mhm. Und haben dann auch gebaut hier in Hesigheim. Konkurrenz, nee. Also ich meine, das war am Anfang schon schwierig, als ich 2013 so mal angefangen habe, Weinberge aus der Genossenschaft zu nehmen. Zumal ja alle gewusst haben, okay, der Sigi da, sein Uropa, der war ja auch, wie kann man denn jetzt irgendwie aus der Genossenschaft aussteigen und so. Das war damals schon sehr schwierig. Es war wirklich schwierig. Also ich war da schon so ein bisschen stigmatisiert, geächtet, wie auch immer. Aber die Ressentiments werden halt immer leiser, weil das Ding da drüber langsam, wenn das so weitergeht, irgendwann mal nicht mehr existiert. Und da habe ich nicht eine Freude dran. Ich finde es schade, keine Frage.
Ja.
Das ist jetzt nicht der Punkt so.
Ja.
Aber das verändert sich schon gerade so irgendwie. Und
ich meine, wichtig
ist. Das klingt jetzt irgendwie blöd so, aber ich meine, wir haben auch vielleicht nur noch das. Wir haben halt 5 Hektar und die haben halt 900 oder 850 Hektar. Das ist
kein
so.
Vergleich.
Man kann das, ich sage immer, wenn du wenn wir hier in der Winothek Leute haben, dann sage ich immer, wenn sie jetzt einen Tisch wollen und einen Stuhl, kommen wir dann zum Schreiner. Und wenn sie jetzt sitzen, kann man auf allem. Und wenn ich kann mir dann bei IKEA holen oder kann mir zum Schreiner gehen, was besser ist oder schlechter. Und das ist das Wichtigste auch. Ich bin nicht besser oder schlechter.
Du hast ja
einfach andere Marktsegmente, ist ein anderes
Konzept. Das ist ja auch nicht das Felsen.
So, deshalb, und ich glaube, und ich muss eins sagen, wir haben, Sebastian, weißt du noch, wo wir zusammen den Podcast, diesen dieses mit der Rotaria Bidica
ja, genau, mit den,
gemacht haben. Genau. Und es war so ein schönes Erlebnis damals, als ich dann plötzlich in dieser Gruppe, wo wir dann während Corona da bei dir die Probe gemacht haben, hatten diesen geteilten Bildschirm, 50 parallel Weinprobe.
Ja, war ein schönes Event.
Und dann kam plötzlich der zukünftige Genossenschaftsvorstand, das habe ich den Namen leider nicht mehr auf dem Schirm, er ist jetzt gerade auch nicht mehr, der Herr Kölz. Genau. Und es war so angenehm mit dem Herr Kölz immer, der immer abends, wenn er heimfahrig mit dem Fahrrad hat, die angehalten hat, als er Gläschen Wein trunken. Und das war irgendwie
schön.
Das war eine ganz tolle Geste, die war vorher nicht so. Das war vorher noch militanter und was will der, wo geht der hin? Und der hat es so ein bisschen aufgeweicht. Und ich glaube, das gibt es jetzt einfach auch nicht. Wir sind alle im
Sigi, du hast ja auch gesagt, der Genossenschaftsprinzip, das war sehr wichtig. Das war früher sehr wichtig, vor 100 Jahren. Das war eine ganz, ganz wichtige Sache.
Ja.
Man ist auch der Armut entflohen, so. Das muss man auch sagen. Es ist jetzt hier, wir sind ja hier nicht reich gebettet. Ne? Aber wir kommen halt, wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken, aber es ist leider uns überholt die Zeit sehr rasant. Und es ist teilweise zu schnell für einige. Ne? Auch teilweise geht mir es teilweise zu schnell, das muss ich wirklich auch sagen. Das heißt, man kann manchmal gar nicht so schnell schauen, wie sich unsere Welt dreht. Und wir denken natürlich ja in anderen Zyklen. Du denkst, wenn du, du hast einen Lemberger hier im Glas, den du auf 50-jährige Trollinger umveredelt hast. Das heißt, wir denken ja im Weinbau in anderen Dimensionen. Wir denken nicht an das nächste Geschäftsjahr. Wir denken vielleicht auch an unsere Kinder. Und ich glaube, das ist das, was wir uns auch jetzt auch mal ein bisschen, wir müssen mal ein bisschen wieder zu uns kommen, dass wir sagen, was wollen wir die nächsten Generationen hinterlassen? Und wir brauchen einfach Menschen, die die Kulturlandschaft, eine jahrhundertalte Kulturlandschaft schätzen. Und ich glaube, Max, weißt du, wie man eine Trockenmauer baut?
Nein,
Sigi, sag doch mal, Max, wie baut man eine Trockenmauer? Und das ist doch auch ein altes Wissen.
Ja,
das ist nicht so einfach. Und ich meine, das ist doch auch das, was uns auch einzigartig macht.
Ich auch nicht, wenn es sich beruhigt. Okay, sehr gut. Ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht,
wenn
es
sich beruhigt. Ja, ja. Nicht, dass er denkt so. Das ist mittlerweile kein Schande.
Es ist doch schon so, du arbeitest hier
aber,
in dem Niggertal und das Jahrhunderte alt ist und auf Muschelkalk. Du erzählst uns, du hast hier auch auf ja, das sind ja auch jahrhundertalte, jahrtausendalte Böden, die hier da sind. Ne? Und man kann es schmecken. Also liebe Leute, die diesen Podcast Wein hat kein MAD hört, heute in der Folge mit Sigi, ihr könnt es schmecken. Ihr könnt den Lemberger schmecken, der hier in Wurmberg gewachsen ist, Sigi. Also Kompliment
nochmal.
Also,
starker Wein, wirklich.
Ja, hier geht es halt um Bauhaus, um Redung. Also hier haben wir kein Holz, hier haben wir
aber trotzdem,
nur Stein. Aber nur Bode und das ist wichtig.
Der Zug, der
Wein, purer Wein, ohne irgendwelche anderen Einflüsse.
Man riecht es vom Geruch her.
Der Lemberger riecht nach Lemberger.
Ich glaube auch so 5-6 Jahre, du, das,
so,
das ist der. Halleluja.
Aber Sebastian, ich muss eins sagen, wenn du mir das sagst, du bist ein Weinfreak und mir sind die Tränen in die Augen gekommen, doch, wo du in Ospiz, die Bohnen warst, da bei der Weinvergesteigerung, hast du Bilder geschickt und du hast diese Nähe auch zu denen, einfach zu dieser Weinkultur. Und die es gibt, die hochkalte wird. Und deshalb finde ich schön, dass ihr das macht. Und auch das ist der Punkt so, weißt du, dass man das,
wir müssen
hochhält.
Ja,
und dass man auch dazu steht.
Ja, wir müssen transportieren. Wir müssen die nächste Generation dafür begeistern. Das ist doch das Entscheidende. Wir müssen, natürlich.
Und die Franzose, oder ist ja auch nicht mehr so. Das ist überall schwierig so, gell? Gerade, weil halt, weil vielleicht auch. Aber es gibt zu viel Wein. Ja, es muss jetzt ein harter Weg gehen. Mhm. Es muss weniger Wein geben.
Dafür noch besseren.
Ja, und auch intensiverer Weingenuss stattfinden einfach. Ja. Ich meine, ich habe eine ganz schöne Anekdote. Ich jetzt gerade, der haut mir, da treibt mir die Tränen in die Augen. Ja. Ich könnte diesen Wein jetzt leider nicht anbieten, weil es ganz viel zu wenig gibt. Der ist auch nicht von mir. Von einem Kumpel von mir in Hessigheim, der macht hobbymäßig Trollinger in der Steillage auch. Und das ist der beste Trollinger auf der ganzen Welt. Das ist besser als unser, muss ich echt einfach sagen. Aber der hat auch das Know-how
mittlerweile. Kannst du gerne hier Reklame machen?
Weil der verkauft den nicht, das ist zu wenig. Das ist ein riesiges Gerät und der hat aber, kennt sich gut, der macht das nur hobbymäßig. Ja. Aber der probiert immer geiles Zeug und kennt viele Winzer und egal. Auch ein Hobbywinkler. Ein krasses Ding, Literflasche. Du gehst in die Knie, Wahnsinn. Ah, egal. Aber
kennst du den, darf ich nur kurz unterbrechen, ja, der Eufache vom
genau, André Schmidt? Ja, so ähnlich, genau. Das auch Liederflasche, Understatement, der hat nochmal ein Etikett. Also das ist nochmal die nächste Dimension. Der hat
nur mit Hans, wie Opas Schnaps.
So, genau. Und das ist wirklich eine Granate, das sage alle einhellig, muss ich auch mit Wein, also wirklich, egal. Ja, und das ist ja jetzt unter der Hand, alle wissen es. Und man ist geehrt, wenn er vielleicht okay mitbringt.
Okay,
genau. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren
beim die Anekdote.
Die Anekdote, genau. Ja, und bei dem, genau. Und jetzt wegen diesem Weinkonsum halt.
Ja.
Und bei dem war ich neulich und dann hat er von seiner, die verstorben kürzlich, die Oma, die wurde aber über 100. Mhm. Und da haben sie das Haus halt so ein bisschen einfach ein paar Sachen halt ausgeräumt und so weiter. Und da kamen halt Rechnungen von alten Familienfesten. Aus den 60er, 70er Jahre, Abrechnung, Opas 80er, Gasthaus, so und so, die Rechnung. Und das waren halt 75 Personen, 80 Flaschen Wein, 4 Flaschen Sprudel, 2 Flaschen Cola, 4 Flaschen
Cola. Gott, so viel Sprudel, so,
so viel Sprudel. Jetzt könnt ihr euch halt mal Gedanken machen, so, gell? Ja, ja, ja. Und es war nicht nur eine Rechnung. Das war nicht nur, es waren mehrere, also zwei war es und die waren alle so ungefähr, der Proporz war halt, also ein Kopf mehr wie eine Flasche Wein und es war eine Literflasche. So,
ja, jetzt, das
kann man halt überlegen, gell?
Das lernen wir auch jeden Tag neu kennen, ne? Da geht auch viel der Drang zu, oh, gute Frage. Alkoholfreier Wein. Mhm. Ist das was? Oder sagst du, nee.
Das ist so eine Scheiße in meine Augen.
Danke.
So eine Sinnlosigkeit.
So, man nicht.
So eine kranke Sinnlosigkeit.
Das heißt,
weil
sie sollte
entweder. Nein, ich, das ist der. Also, das ist ja der Untergang des Produktes. Ich meine, man kann das schon. Ich habe jetzt auch erst kürzlich wieder, ich lese ja immer die Fachmagazine auch, Deutsche Weinbau und so weiter, chemisch-analytische Geschichte und so weiter. Kam jetzt erst kürzlich wieder Analytik-Geschichte daraus. Die haben halt alle, weil sie diesen Alkohol, ich finde es ja okay, wenn man keinen Alkohol trinkt, ist alles okay, aber wenn ich jetzt mich irgendwie mit dem Alkohol mit, ja, dann brauche ich, genau, dann brauche ich das nicht irgendwie kastrieren.
Ich schenke dir nochmal staatlich Fachinger ein.
Ja, und dann trinke ich lieber staatlich Fachinger als einen alkoholfreien Wein, weil das Ding hat richtig, das genau hat Feuer.
Ja.
Ja. Das ist ein tolles Wasser. Ja, ich bin nicht fertig.
Ich merke, du bist jetzt richtig Emotion.
Wir sind ja Verfechter des Alkohols.
Ja.
Absolut, weil man sieht es ja gerade selber, oder? Ist doch eine schöne Stimmung. Ich meine, es kam neulich auch eine ganz tolle Studie heraus, das ist jetzt noch viel wichtiger, weil wir regen uns über diesen Dry January. Ich meine, wenn man nicht trinken will, soll man nicht trinken, alles gut. Aber jetzt möchte ich schön was sagen. Es kam neulich eine ganz tolle Sozialstudie heraus, und zwar quasi über Corona war das auch so ein bisschen und so weiter, aber egal. Weil man ja sagt, jetzt wieder diese ganze neue Studie und so Alkoholkonsum gegen Herz.
Kam ja neulich mal
so. Haushalt
nimmt ja noch die
alte Studie. Wie heißt der Doktor? Wie heißt denn dieser Fernsehmediziner, der immer in den Medien kommt? Der kam eine riesen wie schädlich Alkohol wohl wäre und so. Aber dann kam.
Wir nehmen andere Studien.
Und es ist jetzt aber, es kam wirklich so die Geselligkeit, die durch Alkoholkonsum entsteht, weil wenn man natürlich alleine Alkohol trinkt, ist scheiße. Aber wenn man, das würde ich auch nie machen, oder mache ich es im Keller manchmal. Aber es geht um das Gesellige, das ist ein Sozialkit. Ja. Ein kulturell gewachsenes Sozialkit. Und da gab es eben diese Studien, also wenn ich jetzt auf Alkohol verzichte und sozusagen die Vorzüge der Enthaltsamkeit des Alkohols habe für meine Gesundheit, habe ich das Problem und dann einsam bin und die medizinisch negative Auswirkungen von Einsamkeit sind halt mindestens genauso stark wie die von Alkohol.
Ja.
Einsamkeit heißt Verlustängste, Bluthochdruck, also das ist genauso schlimm, und dieses Glückserlebnis, ich bin jetzt kein Verfechter, wir sollen nicht saufen, und, aber irgendwo ist das halt einfach ein kulturelles Getränk, und wenn ich dann anfange sozusagen das zu kastrieren, und es gibt doch so viele tolle alkoholfreie Getränke, wie du es jetzt gerade mit deinem staatlichen Fachinger herbeigeführt hast, dann brauche ich das nicht. Und das ist meine Meinung. Nicht radikal ist, dann fangen wir es nicht an. Und es kommt ja noch hinzu.
Bei dir.
Nein, aber das ist noch viel wichtiger. Und das Nichtvorhandensein des Alkohols, was ja auch ein bisschen Geschmacksfülle mit sich bringt und so weiter, und das kommen wir wieder zu diesen analytischen Untersuchungen, ja, bringt immer mit sich, dass der Zuckergehalt extrem hochgefahren wird. Also diese Zuckergehalte sind bei den alkoholfreien Weinen immer extrem hoch.
So beim Bier auch.
So, und man geht nicht anders. Man muss das kompensieren, weil sonst hat man keine Geschmacksfülle. Und dann stellt sich halt am Schluss die Frage, habe ich jetzt irgendein Getränk mit sehr viel Zucker oder mit sehr viel Alkohol? Das ist beides
doof.
Gesund
und doof. Ich merke so gerade, unser Podcast läuft ein bisschen aus den Rudern.
du wieder.
Und ich will es mal wieder zurückführen. Es war wirklich wieder sehr launig. Wir haben viel zu diskutieren. Wir haben einen wunderbaren Riesling Hambach probiert.
Von der war wirklich
stark. Wirklich, man hat die Mineralität geschmeckt, diesen Muschelkalk. Ganz großes Kompliment. Und der zweite Wein war wirklich ein Lemberger. Aufgefropft auf alten Trollingerreben, was Besonderes ist, habe ich so noch nie kennengelernt. Er hat kein Holz, aber trotzdem so viel Kraft, so viel Ausdruck. Wir kommen in 5 Jahren wieder, legen uns ein paar Flaschen zusammen, zur Seite. Ich glaube, er wird besser. Wein verbindet. Es war mir eine ganz, ganz große Freude, hier bei dir zu sein. Du hast viel zu erzählen. Du bist ein emotionaler Mensch. Das spürt man.
Ja.
Und das schmeckt man auch in deinen Weinen. Und das letzte Wort hat unser Lehrgott-Junger Max.
Max, ich sage jetzt sowas. Ich bin Fan vom Sigi-Wein. Kauft Wein, kauft eine Flasche, setzt euch zusammen und genießt diese Flasche in der Gruppe.
Genau. Hey Max, vor allem sitzt euch zusammen.
So, ja. Nicht online, sondern hockt euch zusammen.
Und das, da muss man eine Lanze dafür brechen. Setzt euch wieder zusammen, das ist wichtig.
Ja, so, und schön,
spätestens nach Corona.
Ja. Dankeschön, einen großen Applaus. Hiermit beende ich unseren Podcast. Wein hat kein MAD, heute in der Folge beim Sigi. Wie sieht es denn aus? Ein Trollinger? Geht es noch?
Ja, jetzt trinken wir noch einen Trollinger noch.
Ja, da trinken wir noch mal.
Das ist okay. Genau. Also, zum Absacken noch einen Trollinger, da ich kenne. Also.
Prost. Prost. Also, Dankeschön. Cool.